Ah, Scheiße. Bernd, bist du da?
Ich bin da, mein lieber Rainer. Ich höre dich sehr
bist du
gut
da?
Und sehr laut höre ich dich.
Ja, du wolltest ja immer, dass ich laut bin. Du hast immer gesagt, ich habe einen Rüffel von dir bekommen.
Ja.
Ich muss näher ans Mikrofon. Heute bin ich hautnah.
Ja.
Hautnah am Mikrofon.
Kriecht fast rein.
Ja, unglaublich, so dass du mich richtig verstehst.
Ja.
Und hoffentlich die Zuseher auch, die ich recht herzlich begrüße. Von meiner Seite her. Und wir einiges vorhaben, müssen Gas geben, wir können auch nicht blödeln.
Gell, Bernd? Nee, das haben wir sowieso nicht.
Keine Zeit, möchte gleich zu Beginn wieder eben Bezug nehmen auf die Mails, die wir bekommen haben. Das ist immer sehr lustig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht für die Leute zu Hause. Das Lustigste ist, wenn wir gehört werden von euch, liebe Zuhörer, und dass ihr dann auch schreibt, Bezug nimmst und teilweise sehr detailliert Bezug nimmst. Das ist für mich so wie mein eigenes Fun-Kriterium, meine eigene Welt, wo ich sehr lustig dann und gerne lese. Das lese ich lieber als die Tageszeitung, als alles andere.
Ja, das ist gut. Sehr gut.
Das ist super, oder?
Ja.
Ich finde das
perfekt.
Toll.
Perfekt, perfekt.
So, der Ronald.
Ja.
Der Ronald nimmt natürlich gleich Bezug auf Adlerböder, auf die Schweizer Geschichte. Und ich würde sagen, heute machen wir das ein bisschen umgekehrt. Wir gehen von vorne rückwärts, ein bisschen rückwärts. Ist ja okay.
Mhm. Andere Taktik.
Chronologisch. Und hat halt die Dreierkette, die fast zustande gekommen wäre am Podium. Also das wäre die Taktik gewesen 1-1-1-4. Na, Blödsinn. Das wäre die Taktik gewesen 1-1-1-1. Also viermal die Eins.
Ja, viermal die Eins.
Ein Österreicher auf Platz 1, ein Österreicher auf Platz 2, ein Österreicher auf Platz 3 und ein Deutscher auf Platz 4. Ist leider nicht gegangen.
No, also unverschämt. Unverschämt.
Ja, unverschämt.
Ja.
Unverschämt. Aber dieses Podest in Adelboden, Bernd, würde ich sagen, ist, so stellen wir uns eigentlich ein Podest vor. Das Podest wird dominiert im weiteren Sinne von uns beiden.
Im allerweitesten Sinne.
Genau.
Im sehr weiten Sinne, genau.
Ja.
Verrückt, ja. Also Slalom, muss man doch mal sagen, Slalom, Adelboden war natürlich, war mega, ne? Also das war so speziell und es war so eng, es war so eine wirklich spektakuläre Szenerie in diesem zweiten Durchgang. Ich habe da mal gesagt, irgendwie Krimi im ersten Tatort Adelboden, ja. Und es war so wahnsinnig prickelnd und so energiegeladen, das Ganze. Und dann am Ende dieses Podium, ja, also mega, mega, mega großer Sport, große Leistung, große Emotionen. Wir haben geweint, wir haben gelitten mit allem drum und dran, ja, mit Strolz, mit Feller, mit Strasser. Es war Wahnsinn, oder? Wie war es für dich?
Das war ein Rennen der anderen Art. Viele im ersten Durchgang schon ein großes Favoritensterben und dann doch eine ganz enge Kiste. Ich glaube, was war denn der 10., 11. war, glaube ich, nur ein paar Zehntel hinten.
Ja, ja, das waren die ersten 24.
Auf dem 15. hätte theoretisch jeder gewinnen können. Es ist also an dem Tag davon abgehangen, dass der am zweiten Durchgang von den ersten 15 halbwegs eine gute Fahrt oder eine sehr gute Fahrt runterbringt bei diesem schweren Hang. Und es war eben der Johannes Strolz, der das geschafft hat.
Hm,
der hat das geschafft, wohlgemerkt, mit Nummer 38 hat der Bursche gewonnen. Eine grandiose Leistung, weil er ist zweimal mit einer ganz hohen Nummer eine ganz tolle Zeit gefahren und steht verdient ganz oben. Man muss bedenken, gell, bei uns in Österreich, der Bursche ist nicht mehr im Kader gewesen.
Mhm.
Der wurde aufgrund mangelnder Leistung aus dem Kader sozusagen entfernt, ist dann auf Eigenkosten, hat er sich sozusagen das Training selber finanziert, ist im Sommer bis zur Winterphase sozusagen herumgegondelt, hat sich sicher mit anderen Nationen, wie er auch gesagt hat, auch mit den Deutschen zusammengetan.
Mhm, genau.
Ja? Also ihr habt praktisch uns geholfen, dem Johannes geholfen. Danke vielmals, Bernd, gell, für das.
Ein bisschen was gehört also auch vom Sieg dem Deutschen Skiverband. Gell?
Ja, so absolut, was. Absolut. Und so hat er sich wieder zurückgekämpft, konnte dann ab Beginn des Winters wieder mit der Mannschaft eben mittrainieren. Ja, und siehe da, solche Geschichten braucht der Sport. Jemand, der im vorigen Jahr eigentlich schon aufs Abstellgleis gestellt wurde, ist jetzt wieder voll da und gewinnt Adelboden, einen der besten und schönsten Klassiker überhaupt.
Ja, also ich fand das auch, das war sehr emotional und auch die Geschichte mit Linus Strasser, die beiden waren zusammen auf der Schule, hat er erzählt hinterher und Strolz macht wohl seine Ski noch selber, weil das gar nicht anders ging und hin und her, also der hat auch geweint, das war im Zielraum, hat ihm gemerkt, ja, wie wichtig das war, da sind Tränen geflossen, man hat gelitten, ja, also in der Kabine drin, das war Wahnsinn, das war so ergreifend, ja, das hat einen richtig angefasst und Das war so eine schöne Geschichte, fand ich, so ein kleines Skimärchen nach langer Zeit mal wieder, wo du siehst, hey, der hat es irgendwie von ganz alleine geschafft, sich von unten nach oben da durchzuarbeiten und das war, also ich fand das mega, ehrlich gesagt.
Ja, das ist aber auch motivierend, glaube ich, oder soll uns, glaube ich, motivieren, nicht nur im Skisport, generell im Sport, generell im Leben, im Berufsleben, generell in der Familie, auch im Privaten. Es soll motivieren. Es ist einfach im Leben alles möglich. Man darf die Hoffnung nie verlieren, den Glauben nie verlieren. Man muss für das, was man steht oder für das, was man vorhat, zu 100% eintreten und einfach nie locker lassen. Ja, der hat sicherlich, ich möchte nicht wissen, der Bursche ist ja nicht mehr der Jüngste, der ist schon 29 Jahre. Was der für Rückschläge erlitten hat in den letzten Jahren und in Österreich, ihr könnt euch vorstellen, wie schnell ein 29-Jähriger, der aus dem Kader, oder ein vorher 28, der aus dem Kader geschmissen wird, was man über solch einen Menschen spricht. Ja, das ist, über den redet man nicht einmal mehr. Der war gar nicht da. Weil wenn jemand bis 28 nicht schon 5 bis 10 Weltcup-Siege hat, dann bist du ja gleich niemand. Ja. Und dann so toll zurückzukommen, das muss ich schon ehrlich sagen, das ist ein großes Lob. Er hat ja auf den so starken Manuel Feller momentan, der wirklich sehr stark ist im Slalom und Riesenslalom, hat ja 2 Plätze jetzt eingefahren in Adelboden, des Platzes verwiesen und ist in einer Manier runtergefahren, als hätte er nie was anderes gemacht. Ja, also das war schon toll. Und Bernd, für uns zwar natürlich gefreut, zumindest der Herr Strasser, den Sprung aufs Podest bei dem echt sauengen Rennen auch noch geschafft hat, weil das wird jetzt, wo jetzt Wengen, Kitzbühel, Schladming, das sind ja so die, das ist, der Jänner ist ja der Monat der Slalomfahrer, da geht es ja gesamt gesehen eigentlich eher schon um alles fast, dass der Monat jetzt voller Spannung und Erwartungshaltung von uns da ist, weil dieses so ersehnte Österreich-Deutschland-Duell scheint sich jetzt schon langsam genau zum richtigen Zeitpunkt zuzuspitzen.
Ja, finde ich auch. Finde ich super. Und er ist jetzt sehr gut gefahren im ersten Lauf, im zweiten Lauf, dann als 14., 15., waren ja zeitgleich, dann in dieses Rennen reinzugehen und dann diesen super Lauf da runter zu knallen und dann aufs Podest noch zu fahren, wie ein Jahr zuvor, da war er ja auch auf dem Podest, ja. Geschichte wiederholt sich, nicht eigentlich heißt, Geschichte wiederholt sich doch, so schön wie das ist, ja. Und dann hast du wirklich ein sehr emotionales Podest da oben und das war, also wie die sich auch alle untereinander gefreut haben, auch Feller über Strasser, über Strolz, Strasser mit Strolz, Strolz mit Strasser, also das war wirklich bewegend so. Das war ein tolles, tolles Bild, auch für die Ski, wie man sagt ja immer, die große Skifamilie. Das war sie so ein bisschen. Ne?
Ja, das war sie. Normalerweise ist am Podest die Stimmung jetzt eine andere oder üblicherweise. Ja. Diesmal war es wirklich so, da hat sich jeder über sich und auch über den anderen irgendwie gefreut. Weil es schreibt so jeder seine eigene Story. Ja. Und somit war jeder war sehr sozusagen in sich gekehrt und konnte die Freude von innen auch weitergeben nach außen, weil wirklich, glaube ich, jeder mit seinem Platz zufrieden war. Es hat keiner dran, nur eine Funke, glaube ich, dran gedacht, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich den Fehler nicht gehabt hätte, dann wäre ich noch besser gewesen und so weiter. Es war nie, normal ist am Podest immer auch einer der, also der Erste ja nicht, aber der Zweite oder der Dritte, das sind ja sozusagen die ersten beiden Verlierer des Tages, die denken ja, was wäre, wenn ich da oben nicht einen Fehler gemacht hätte oder jenen jedes Tor noch besser erwischt hätte oder was auch immer. Da ist immer ein bisschen auch ein kleiner Ärger dabei, ja, weil es könnte ja besser gehen. Das war aber in dem Fall nicht. Das war jeder happy bis über die Ohrwaschel. Und wir zwei am meisten, glaube ich.
Glaube ich auch. Und die drei hatten halt im Endeffekt jetzt jeder die eigene kleine Geschichte, wie du sagst. Ja, Strolz mit seiner eigenen Geschichte. Linus Strasser noch keine Punkte dieses Jahr. Feller zweimal ausgeschieden, ja, im Slalom.
Ja.
Und das war so schön, dann zu sehen, wirklich, wie die sich gegenseitig auch füreinander gefreut haben. Also das war mega. Also das war Werbung für den Skisport, ne? Und auch so ein bisschen für Fair Play, ne? Also das, was absolut ja auch ganz selten ist.
Absolut, absolut. Brauchen wir in der Zeit unbedingt einmal solche schönen, schönen Momente. Ja, und tags davor, einmal mehr im eigenen Land, vor einer Menge Publikum, wie wir alle gesehen haben, hat auch der Herr Kollege Odermatt wieder alle schachmatt gesetzt. Unfassbar. Ja. Dass er das in der Manier runterfährt. Also der hat wirklich momentan der strahlt so eine Souveränität aus. Also das ist unglaublich. Das ist schon fast beängstigend, weil er mir kommt fast vor, je größer die Herausforderung, der Druck, der die Erwartungshaltung, alles, was so um ihn herum liegt, desto stärker wird er. Ja. Man müsste jetzt förmlich ein Weltcuprennen machen, so auf Vereinsniveau, so irgendwo im hintersten Eck, wo, keine Ahnung, zwei Zuseher sind. Das ist nämlich der Liftwart unten und der einer oben.
Bei den Skiern.
Liftwarte, ja, sonst schaut keiner zu, niemand da. Dann wäre er vielleicht zum Knacken. Aber unter einer so einer derartigen brutalen Beobachtung der Masse ist der scheinbar unschlagbar. Ich habe drei Schwünge im Steilhang zugeschaut, wo jeder Mensch und auch die Physik, man müsste mal physikalische Wissenschaftler im Bereich der Physik, man müsste die mal auf ihn loslassen, ob das überhaupt rechtens ist, rein physikalisch. Wie der die Kurven fährt, ja, dieser Odermatt.
Genau. Na, das ist ja. Gibt andere. Fährt er geradeaus.
Nein, das ist ja Wahnsinn. Der verliert den, mitten im Schwung verliert er teilweise den Bodenkontakt, verliert die Kanten, ist in der Balance auf dem Innenski drauf und trotzdem kommt er rüber.
Wie war das bei dir? Hast du jemals die Balance verloren?
Bernd, um Gottes Willen, oft. Und das nicht nur im Skifahren.
Ja, das gehört dazu. Genau.
Du, das gehört dazu. Ja. Wenn man fällt, muss man aufstehen. So im Leben, im Sport, überall. Sonst würden wir alle nicht gehen können. Schau mal die Kinder an. Die fallen um, dann stehen sie auf, dann fallen sie wieder um, dann stehen sie wieder auf und irgendwann können sie gehen. Ja. Das gehört dazu. Das kann ich auch eine große, schwere Parallelität sehen. Ich muss wieder mal aufstehen. Ich bin stark gestürzt. Nicht jetzt wirklich tatsächlich, aber mental.
Okay.
Weil das zu Hause das Problem mit meinem, ich glaube, einmal haben wir schon Bezug genommen, ich habe wieder ein paar Schuhe, wurden getrennt.
Nein.
Zwangsweise getrennt.
Nein.
Weil der Fuchs, der Nachbarfuchs, wir haben einen Fuchs in der Region, für alle Zuseher oder Zuhörer, die das noch nicht gehört haben, ich habe einen Fuchs. Ich habe ihn schon mal gesehen, im Morgengrauen. Der kommt regelmäßig zu mir auf die Terrasse, in da, wo ich wohne, und schnappt mir immer nur einen von den zwei Schuhen. Logischerweise, wir haben alle zwei Schuhe weg. Und wenn das Christkind heuer keinen Schuh gebraucht hätte, dann war ich barfuß, hätte ich keine Schuhe.
Ach du armer Kerl.
Ja.
Und der Fuchs? Und
das ist schon das dritte Paar, das er voneinander getrennt hat. Und der Schuh ist dann weg. Weg.
Ja. Und der Fuchs?
Und der Fuchs ist noch immer da, aber der wird wiederkommen.
Wie groß ist der?
Und er nimmt aber nur meine Schuhe.
Aber okay.
Der Rest von den restlichen Schuhe, wir haben mehrere Schuhe ab und an vor der Haustür stehen, aber er nimmt immer nur meinen.
Und das will vielleicht den Erfolgsschuh haben, verstehst du? Man nimmt ja nicht jeden Schuh, ja? Man nimmt nur Schuhe von berühmten Menschen, von spektakulären Menschen. Vielleicht spürt er das, vielleicht riecht er das.
Geschmacklich wird es wahrscheinlich sicher der Geschmack wird sicher eine Rolle spielen.
Ja.
100% wird der Geschmack eine Rolle spielen. Das ist eindeutig. Mhm. Und er sammelt die Schuhe. Ja, es gibt einen Ort, wir haben eine Gruppe gebildet in dem Bezirk, wo wir da sind, und er sammelt die Schuhe, tragt sie an einem bestimmten Ort. In der Nähe vermutet man seinen Fuchsbau, man weiß aber nicht genau. Und dann werden Fotos so in regelmäßigen Zeitabschnitten werden Fotos von diesem Korb gemacht. Da sind die Menschen so freundlich und sammeln die Schuhe, die er dort immer in dieselbe Region bringt, in so Körbchen. Und dann werden die Schuhe dort fotografiert und in die Gruppe gesendet, ob denn jemand seinen Schuh wiederfindet. Aber meine sind auch dort nicht dabei.
Aha. Hast du schon mal bei eBay geguckt, ob sie da vielleicht sind?
Das ist ein richtig schlauer Fuchs. Das eBay jetzt einmal alles durchforsten, vielleicht taucht der eine oder andere Schuh wieder auf, das sage ich dir.
Ja, das wird auch eine gute Möglichkeit. Aber
ist natürlich ein Schmerzensverlust, das war mein Lieblingsschuh.
Ja, bitter.
Absoluter Lieblingsschuh. Bei Schnee, bei Regen, der hat mich nie im Stich gelassen und der ist jetzt weg.
Hatte der auch einen Namen, der Schuh vielleicht? wie deine Ski früher?
Ja, das, weil wir einmal geredet haben. Stimmt, Bernd.
Ja, den Niki.
Habe ich ihm keinen gegeben. Mir wird was einfallen.
Eieieiei.
Mir wird was einfallen.
Ja. Wie groß ist der Fuchs eigentlich? Hast du ungefähr so eine Größenvorstellung mal für mich?
Ja, also so wie man sich, glaube ich, jeder Mensch sich einen kleinen, ist ein schöner Fuchs übrigens, ja. Sehr schön. So wie man Meister Lampe sich vorstellt, wirklich ganz einen schönen orangenes Fell mit einem weißen Schwanz. Also genauso wie wir als Kind in den Kinderbüchern bei Nils Holgersson oder wie auch immer, wie wir den Fuchs kennengelernt haben. Ja? Mhm. So schaut er aus. Und er ist nicht klein, nicht groß, so auch von der Größe her, mittlere Größe. Ja, was willst du der Größenangabe haben? Ein Hund wird's groß, ein Kotz wird's klein. So in der Mitte. Ne?
Okay, jetzt weiß man es ganz genau. Ja, und farblich?
Ja, top. Also wunderschön, ja. mit diesen dunkelgrau angehaltenen Pfotchen, dann geht es in weiß über, dann wird er orange. Einen schönen weißen, ganz buschigen Schwanz hat er. Mhm. Er war auch schon mal bei meiner Mülltonne. Ja. Ich hörte mal was rascheln. Mhm. Also er ist ja, ich glaube, er mag mich.
Mhm. Ist, glaube ich, kein Kostverächter auch dann. Ne?
Nein, er ist kein Kostverächter. Ja, ich glaube, er hat den gleichen Geschmack wie ich.
Das könnte sein.
Das ist die Begründung, warum er dauernd da bei mir herumschwirrt.
Ja. Ja. Und wenn du ihn erlegst, dann trägst du ihm den Hals vielleicht irgendwann mal. Ne?
Nein, um Gottes Willen, das doch nicht. Der ist bei mir immer herzlich willkommen. Alles bitte. Klar. Der macht doch keine Probleme. Aber kannst du dich noch erinnern, Bernd? Wir hatten ja mal das Thema, ich habe einen ungesehenen Gast. Wir haben den Marder auf der Agenda gehabt.
Ja, hattest du, ja, genau.
Wir haben den Dachs auf der Agenda gehabt. Dann habe ich mal einen Marder gesehen. Naja, mit dieser Geschichte, die ich jetzt eben erzählt habe, jetzt sind wir vielleicht der Sache näher. Vielleicht war ich komplett ein Trottel, weil es ist die ganze Zeit der Fuchs gewesen.
Das könnte natürlich auch sein. Der All-in-One-Fuchs. Der hat für mehrere Ungereimtheiten gesorgt.
Ja, was ist denn da los? Ja. Also so zu meiner Niederlage. Ja, zweite Christbaum, es ist zu Ende. Ich bin noch schweren Herzens, muss ich ihn jetzt vernichten. Er muss geteilt werden, er muss zerstückelt werden, er muss weg. Er macht Mist ohne Ende. Es ist Horror. Viele sagen, wir haben den Christbaum sehr lange, wie man sieht. Das will man jetzt nicht drüber reden.
Wollte ich gerade sagen. Also das ist ja Wahnsinn.
Wir zelebrieren das. Wenn jemand schon so ein Thema hat mit der Beschaffung des Christbaums, dann muss er auch länger stehen. So einfach so ist das. Wenn man schon sich wahnsinnige Gedanken macht, wo kriegt man her, Preis, Leistungsverhältnis, dann muss er die richtige Größe haben, dann schmückt man ihn schön, dann soll er auch länger stehen, denke ich mir. Mhm.
Na klar, kostet ja auch ein bisschen was, ne? Ist ja auch teuer.
Naja, bitteschön.
Ja, du musst ja auch ein bisschen, sag ich mal, ein Preis-Stand-Verhältnis schaffen sozusagen. Also,
genau, Preis-Stand-Verhältnis, ja, richtig. Du, und wenn er nicht so ausgetrocknet war, hat er noch einen Monat länger stehen.
Wollte ich gerade sagen, ja, das nimmt ja auch so ein bisschen...
Weil der Platz ist ja reserviert, dann könnt ihr den Leute theoretisch bis Ostern stehen lassen und dann wird er ausgetauscht durch die Bolmkatzel.
Genau.
Weißt du, was Bolmkatzel sind?
Ich würde mal sagen, Palmkätzchen, ne?
Ja, Bäumkatzel, Baumkätzchen, genau. Ja. Und dann können wir den Baum gleich, zack, dort, wo der Baum war, weg und dann die Bäumkatzel hin, hängen wir Eier auf und haben wir schon wieder ein behängtes Gewächs im Haus.
Etwas. Perfekt. Aha. Herrlich, herrlich. Kommt der Fuchs dann auch, hat er mit Ostern auch irgendwas zu tun? Mag der auch Eier oder wie ist es da?
Das werden wir sehen. Was im Garten? Das werde ich heuer sehen. Ich bin ja noch nicht so lange in meiner neuen Bleibe, wie sich das heurige Osterfest auf den Fuchs oder besser gesagt der Fuchs aufs Osternest und auf die Osterfeier auswirken wird. Mhm. Man stelle sich vor, der Osterhaus bringt die Geschenke und die sind auch nicht mehr da. Ja. Aber dann habe ich den Fuchs, das sage ich dir, dann habe ich ihn aber.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn der Hase kommt, ist der Fuchs ja nicht weit, ja, und dann könnte das Ganze natürlich auch ein blutiges Ende nehmen bei dir im Garten. Ne?
Du stell dir mal vor, mein Hausfuchs wäre verantwortlich, dass die Kinder der ganzen Welt keinen Osterhasen mehr kriegen. Ja. Der Osterhase kommt einfach nicht mehr.
Kann man sich nicht.
Ja, da müsst ihr Rainer fragen. Fragt mal den Rainer, der weiß, wo der Osterhase ist. Der ist heuer nicht gekommen, warum? Fragt den Rainer, der weiß das.
Ja. Das wäre Wahnsinn. Also die Geschichte müsste völlig neu geschrieben werden, kann man sich gar nicht vorstellen.
Völlig neu, völlig neu.
Ja. Also ein Fuchs, ein wahnsinniger Fuchs. Aber nochmal zu Odermatt. Odermatt ist auch so ein Fuchs, ne? Also Linienfuchs, cool, Nervenfuchs. Der hat überhaupt sich von dieser ganzen Atmosphäre nicht anstecken lassen. Der hat ja einen riesen Druck dann auch. Gell? Alle sagen, Mensch, der muss gewinnen hier, Adelboden, 15.000 Zuschauer. Und der steht oben, führt nach dem ersten Durchgang und fährt runter, als wenn es, keine Ahnung, ein Kirmesrennen wäre.
Ja, genau so ist es. Ist doch irre, das oder? Synonym von ihm zum Fuchs stimmt stimmt so. Also sehr schlau, macht nicht zu viel, macht aber vor allem nicht zu wenig, geht mit der Situation außerhalb der Piste sehr gut um, bleibt cool im richtigen Moment, im Lauf, aber auch außerhalb des Laufs, lässt sich von nichts beirren. Mhm. Ja, der hat eine Grundschleue. Mhm. Also haben wir ja den Odermatt schon mit vielen Charakteren verglichen.
Ja.
Und jetzt kommt auch noch Meister Lampe hinzu.
Ja. Ist Odermatt schon als ist er schon so ein Fuchs, dass er schon so ein bisschen so Hirscher ist?
Ja, ich würde ja, sagen wir mal so, machen wir doch vielleicht noch weiter auf. Den wir haben ja schon damals große Legenden aus der Vergangenheit weit vor Hirscher mit ihm verglichen. Wir haben aber einen vergessen, einen großen, an den mich er jetzt immer mehr erinnern anfängt, nämlich auch, weil er genau diese Disziplinen fährt. Und der auch ein Spätstarter war, weil ich habe ja gelesen, dass der Herr Odermatt ja erst sehr spät im FIS-Bereich so in die Gänge gekommen ist und in den Kinder- und Jugendjahren ja in seinem Jahrgang oder in seinem Altersbereich ja massiv das Nachsehen gehabt hat. Da ist es ja auch um Sekunden gegangen. Vielleicht das auch eine Hoffnung an viele, die vielleicht gleich verzweifeln, wenn einmal ein Kind, das in einer Sportart einen Schwerpunkt setzt, gleich einmal vielleicht im selbigen Alter einmal in einer gewissen Phase des Lebens hinten nach ist. Das hat keine Bedeutung. Der Odermatt ist anscheinend jahrelang hinterhergefahren und dann hat er kurz vor Eintritt im Weltcup hat einmal zwei Gänge aufgeschalten oder vier und plötzlich steht er jetzt da ganz oben. Aber zurück zu dem, zu einer Legende, nämlich Hermann Mayer. Mhm. Den haben wir ja vergessen.
Das ist interessant, ja.
Den haben wir komplett vergessen, was mir extrem leid tut, denn es ist ja auch eine gewisse Partnerschaft bei mir im Geschäftlichen mit ihm ja gegeben. Mhm. Aber die Disziplinen, die er fährt und wie er an die Sache rangeht und auch die, es ist auch eine gewisse Brutalität, wie er fährt, erinnert mich jetzt immer mehr, wenn ich ihn so beobachte, an den Hermann Mayer. Mhm. Unglaublich, unglaublich. Der auch über den Riesentorlauf gekommen ist, vom Riesentorlauf hat er sich dann in den Super-G bis hin zur Abfahrt entwickelt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er Riesentorlauf schon sehr stark war, sich da wieder in die Mannschaft gefahren hat. Der war ja auch schon am Abstellgleis, dann hat er sich zurückgekämpft. Ähnlich wie Strolz, wie wir jetzt geredet haben, oder vielleicht ein Spätzünder wie auch Odermatt, ja, wenn man so sagen darf. Und dann in einer Brutalität und in einer Manie durchgezogen und dann, glaube ich, 9 oder 10 Jahre im Weltcup einfach zack, alles dominiert. So. Und von der Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur am Anfang auch ein scheinbar, wir alle wissen, dass es noch nicht so war, aber ein etwas ein bisschen schüchterner, nicht so greifbarer, den man erst einmal so ja, ein bisschen greifen konnte und hat sich dann aber in den Weltcup sehr stark manifestiert mit Ecken und Kanten und mit seinen Aussagen charakterprägend, brutal, am Limit sich teilweise bewegt, auch außerhalb des Sports und den Skisport durchwegs mitgeformt. Ja. Also, ja, es könnte auch in die Richtung gehen.
Ist jetzt eine sehr interessante Variante, weil alle eigentlich davon sprechen, dass man sagt, das ist der neue Hirscher. Ja, also Hirscher wird ja immer jetzt mehr mit ihm verglichen oder eher mit Hirscher. Und dass er auch diese Coolness hat, dass er auch die ganzen Zuschauer, wie er redet, dass er nichts spielt. Er spielt ja nichts. Er ist ja, er ist, Odermatt ist immer Odermatt. Ja, er spielt ja keine Rolle, sondern er ist einfach er selbst. Und dass er das so unaufgeregt mehr oder weniger wegerledigt. Ja, aber der Vergleich mit Mayer, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, finde ich auch, ja, weil Mayer, wenn man ihn so kennengelernt hat und wir haben ihn ja lange begleitet im Weltcup, hat ja auch so ein bisschen die Art gehabt, der wäre ja auch so, also ja, der konnte ja von außen passieren, was wollte. Auch das hat Mayer ja gar nicht interessiert. Ne? Also der war ja so fixiert und so diesen Tunnelblick gehabt und das aus der Innensicht von dir nochmal zu hören, ist sehr, sehr interessant, finde ich, weil auf diesen Vergleich ist noch gar keiner gekommen. Ne?
Na eben. Auch, wie gesagt, auch die sportliche Entwicklung. Weil er in diesem Riesentorlauf heuer so dominiert und das schweift aus auf dem Super-G, so oder so schon länger und auch in der Abfahrt. Und ich werde sagen, der wird die Abfahrten, die Weltcup-Abfahrten alle 1, 2, 3 Mal so richtig kennenlernen, durchfahren und in 1, 2, 3 Jahren oder vielleicht sogar schon früher, aber ich sage einmal, ist das ein vollwertiger in 3 Disziplinen Siegfahrer. Slalom, also Riesentorlauf, Super-G und Abfahrt. Ein vollwertiger Siegfahrer und dann ist er natürlich auf die Thematik Gesamtweltcup und so weiter, sofern er gesund bleibt, über viele Jahre wird er nur schwer zum Knacken sein, weil da Da kiefeln die anderen, da kiefeln die anderen.
Ja. Und jetzt kommt Wengen, das ist wieder ein Heimrennen. Ja, da hast du Super-G, zwei Abfahrten. Ja. Plus Slalom könnten wieder oder Mod-Festspiele werden. Oder weil er jetzt erstmals auf die Abfahrt kommt, da ist er vielleicht noch nicht so weit, oder?
Ja, schauen wir mal. Ich tue mir schwer, weil Bormio hat gezeigt, dass er jederzeit, und speziell, wenn es ganz brutal hergeht, dass er da voll vor mitfährt. Wengen ist doch eine starke Gleiterstrecke mit ganz klassischen Abfahrtseigenschaften. Da muss man einfach die ersten 40 Sekunden, ist eine reine Hocke-, Gleiter-, Gleitkurvengeschichte. Dann gibt es ein ganz langes Zwischenstück, das auch wieder sehr, sehr gleiterfreundlich ist. Also da werden, wenn er da auch vorne mitfährt, dann überrascht er mich sehr. Ja, aber ich sage niemals nie, weil wenn er vielleicht auch beim Gleiten was verliert, wird er sich dann beim Brückli-S alles holen, weil da fährt alles auf Zug durch.
Genau.
Das ist spannend. Ich freue mich sehr auf Wengen. Und im Übrigen, gell, was wenige wissen, ich bin auch einmal Wengen Abfahrt gefahren.
Ja, das ist...
Ich weiß also ganz genau, wovon ich rede.
Von der längsten Abfahrt
der Welt.
Ja.
Ja, von der längsten Abfahrt der Welt, wo man sich vorstellen kann, dass man mehrere Male während der Abfahrt von unten in der Kniegegend das Signal bekommt, eigentlich ist schon leer. Es ist eigentlich schon leer.
Ja.
Und das Hirn meldet dann runter, gibt's
eine
Ruhe da unten.
Ja.
Gibt's eine Ruhe. Haltet den Mund. Das Ziel ist noch nicht da. Und die von unten, die sagen rauf die Knie, aber es geht nicht mehr. Und dann meldet das Hirn wieder, Schnauze, weiterfahren. Und irgendwann mal meldet das Knie, danke vielmals. Und dann sagt der Kopf, aber es ist nur eine Welle. Ja, und das ist der letzte Hang. Dieser letzte Schnapper, wo es nochmal drüber geht. Weil da sagen dann die Knie rauf, mir ist egal, ich spüre sowieso nichts mehr.
Genau, Silberhornsprung.
Also wirklich.
Ja.
Eine schöne Abfahrt, eine Abfahrt, die man als Läufer auch, weil sie ja so lang ist, wie ein Bilderbuch genießen kann. Es gibt diese Streckenabschnitte, Hundschopf, Kernen-S, Langendrein, dann Silberhornsprung. Das sind alles so geniale Passagen, die man, wenn man einmal Wengen gefahren ist, dann hat man die ewig, glaube ich, in Erinnerung. Ewig. Mhm. Also da braucht man nur einmal gefahren sein dort, dann weiß man, diese Strecke hat man die immer wieder in Erinnerung und es macht umso mehr Spaß, das zuzusehen, wie die Läufer dort von Passage zu Passage fahren. Das ist einfach herrlich.
Hast du Zeit gehabt, Eiger Mönchjungfrau dir mal ein bisschen anzuschauen? Ich meine, da gibt es ja dieses vor dem Hundschopf, diese langgezogene Kurve und da kannst du ja eigentlich, wenn du dich auf den Hundschopf vorbereitest, könntest du ja theoretisch, weil du ja nicht so schnell an dieser Stelle unterwegs bist, dann wird ja sehr viel Tempo rausgenommen, könntest du eigentlich schnell das Telefon rausziehen, ein Foto machen und dann wieder einstecken weiter, ne?
Na, ganz so ist es nicht, weil es ist zwar dort ein deutscher Recht, es wird schon sehr viel Tempo rausgenommen, aber wenn man so wie ich als Slalomfahrer zum ersten Mal nach Wengen kommt und beim Hundschopf drüber fährt, wie soll ich das jetzt sagen, dann ist dort schon, wäre nicht falsch, wenn man vielleicht auch eine Windel an hätte.
Ja, wollte ich gerade fragen. Du bist sehr ehrlich. Ja. Ich wollte fragen, sind dann in diesem Fall rund um den Hundschopf, sind die Windeln ausverkauft oder wie ist es dann da?
Ja, das ist schon Sache. Also der ist dann am Ende überhaupt kein Problem, weil er ja wirklich vom Tempo her links ist. Aber was bitte alle nicht vergessen dürfen, dieses Resttempo, was ein Abfahrer hat, das ist noch immer, ich weiß gar nicht, mit was kommen sie dort, das sind immer noch, keine Ahnung, 70, 80, 90 km/h, wo man da zum Hundschopf hinkommt. Aber was viele nicht vergessen dürfen, und das sollten bitte alle anschauen, ist, dass es dort so eng ist. Es ist so eng, es wird so wahnsinnig eng und dann gibt es rechts neben dem, aus Fahrersicht auf der rechten Seite, als Beobachter auf der linken Seite, dieses Netz. Und viele Läufer, die Abfahrt schon gefahren sind, springen dort nur Zentimeter an diesem Netz vorbei. Weil es einfach besser ist, sich aus Fahrersicht so rechts wie möglich zu halten, um für die nächsten Wellen dort sozusagen eine bessere Linie zu ergattern. Da gibt es dann gleich mal wieder eine Zwischenzeit und ich kann dann bis zum Kernen-S raus praktisch profitieren. Und deshalb halten sie alle rechts. Ich bin halt natürlich mit einem Sicherheitsabstand gefahren damals. Sicherheitsabstand. War viel zu weit links, musste einen Gegenschwung machen, dass ich dann wieder den anderen Schwung machen kann. Das ist alles ein Wahnsinn. Ich glaube, viele haben mich studiert damals bei der ersten Abfahrt, wo ich gefahren bin und haben, haben vielleicht auch den einen oder anderen Schmunzler gehabt. Ich habe vielleicht ein bisschen für einen lustigen Moment beigetragen.
Ja, war ja nicht der einzige in Wengen bei dir. Also muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, gehört dazu.
Ist natürlich sehr speziell. Ja.
Sehr speziell, sehr speziell.
Ja. Sehr speziell. Also das ist einfach, das hilft immer weiter. Gell? Und aber ein bisschen gute Laune verbreiten, weil wir nochmal zu den Mails zurückkommen. Diana hat uns ja auch geschrieben noch und hat auch gesagt, Mensch, das ist ja super hier, was ihr alles macht. Ja, Briefe schreiben, Weihnachtspost versenden. Rainer, hast du in der Jugend vielleicht ein paar Hasen am Start gehabt, mit denen du dich auf dem Weg ausgetauscht hast, Briefmarkensammlung, bla bla etc. Ja, ja, schickt auch noch ein Foto dazu und schreibt, was haltet ihr eigentlich von meinem Balkon? Striptease-Foto bin ich auch gerne mal mit Skisocken zum Daumen und Zehen drücken am Start und so weiter und so fort. Also die Diana aus dem Allgäu, ja, die ist auch immer dafür gut. Beste Unterhaltung, vielen Dank, macht weiter so bei solchen Sachen und natürlich auch gerade bei Wengen diese Geschichten aus Wengen zu hören. Ne?
Na, cool, cool. Also wie gesagt, bei der Gelegenheit nochmal danke an die an die vielen Mails und bitte gern weiterschreiben an joenisgeskichten@gmail.com.
Richtig.
Weiterhin zeigt uns eure Meinung über unsere Worte oder bringt neue Meinungen ein. Habt Ideen, über was wir diskutieren können und so weiter. Wir nehmen uns gern an. Wir sind sozusagen, wir wollen unser Leben bereichern und gemeinsam Erfahrungen sammeln. Das macht Spaß. Ein Wort noch zu Wengen, ja. In Wengen jährt sich ja jedes Jahr eine andere Aktion, die im Rahmen des Weltcups stattgefunden hat, aber doch außerhalb der Piste, also außerhalb der Rennstrecke, die mich immer wieder, die mir auch nicht loslässt. Vielleicht bei der Gelegenheit ein kurzer Nachsatz. Es gab einmal so eine Foto von mir, wo ich vielleicht kein übliches Outfit anhatte.
Weniger
war mehr, habe ich mir damals gedacht. Und da ist es so, dass ich da immer wieder sehr, sehr, aber mittlerweile positiv, das war in den ersten Jahren nicht so, weil das war wirklich ein Stresstag für mich, aber sehr, sehr positiv an die Zeit zurückdenke, weil es einfach eine wahnsinnig lustige, emotionale Story ist. Übrigens, die Schweizer jähren mich auch immer wieder, dafür muss ich jetzt Danke sagen, danke an die Schweiz. Mhm. Die haben mich irgendwann mal aufgenommen unter den Highlights von Wengen.
Das ist ja geil.
Mit meiner Nacktfahrt von Wengen, zur Erinnerung, haben sie mir aufgenommen, unter die Highlights von Wengen. Ist zwar erbärmlich, damals sollte ich da mit sportlichen Leistungen sein, ich habe es anders geschafft. Es hilft nichts.
Ja, man muss halt einfach pfiffig sein. Ja,
ja, ja. Es hilft nichts. Ja, und dann geht es gleich weiter, Kitzbühel.
Genau.
Also Kitzbühel. Also das sportliche Programm ist ein Wahnsinn. Die fahren jetzt Super-G, zwei Abfahrten.
Ja.
Ja. Slalom. Dann kommt tags drauf der Slalom, vier Rennen in vier Tagen. Es gibt momentan ja mit Ausnahme des Pinto Ross der Einzige, der theoretisch alles fahren könnte. Ob es wird, weiß ich nicht.
Glaube ich nicht.
Überlegen wir mal, vor vielen Jahren, wo Schettel André Aumont ist ja alles gefahren. Mhm. Wenn der heuer am Start wäre, der hätte ja schon, ich glaube, das dritte Viererpaket zum Fahren. Mhm. Und dann ist aber das Abfahrtstraining auch noch dabei. Das sind schon Themen, wo man heuer natürlich geneigt durch Absagen, durch Terminkollisionen, durch sicher keinen einfachen Terminkalender etc., wo man einfach gesagt hat, wichtig ist, dass wir fahren. Wir nehmen auf die Leute, die alle Disziplinen fahren und da gibt es anscheinend, ja mit Ausnahme, also ich kenne keinen, kennst du jemanden, der alle Disziplinen fährt?
Nein, gibt es
nur Pinto Ross.
Jetzt keiner gemacht. Ja, Pinto Ross könnte es machen, das stimmt.
Pinto Ross könnte es machen.
Ja, aber hat auch ausgelassen schon. Ne? Also man hat ja auch gesehen, Kilder hat jetzt ausgelassen, Riesenslalom, Bernd Thoreau hat ausgelassen, Abfahrten. Sagt einfach, das bringt ihm jetzt auch momentan nichts. Ja? Er ist ohnehin nicht so in der, glaube ich, Mega-Verfassung, ja, wieder ausgeschieden. Und also das scheint jetzt auch so zu sein, dass es zu kräftezehrend ist. Die ersten haben ja auch schon ein bisschen gemeckert, ja, und haben gesagt, also noch ein Super-G, also du hast jetzt zweimal die längste Abfahrt der Welt. Einmal ist ein bisschen kürzer, aber prinzipiell ist das dann doch immer noch die längste. Und den Super-G dazu, die Trainings dazu, plus die Kitzbühel-Trainings, plus zwei Abfahrten in Kitzbühel. Das ist das ist Wahnsinn.
Also das ist jetzt, das muss man sich jetzt vorstellen, das erste, du wirst das besser wissen, Bernd, das erste Abfahrtstraining Wengen ist morgen.
Morgen,
ja. Morgen, wann auch, wir wissen nicht einmal, wo wir ausgestrahlt werden. Also Dienstag in der Wengenwoche.
Ja.
Oder?
Ja, genau. Also es ist zwei Tage im Endeffekt, beziehungsweise er ist zwei Tage vorm Super-G. Ja.
Zwei Tage vorm Super-G. Super-G ist geplant am wann? Am
Am Donnerstag.
Donnerstag, dann ist Dienstag in der Woche Abfahrtstraining. Mittwoch das zweite Abfahrtstraining, wobei man wahrscheinlich eines, wenn man eines hat, ist fertig. Ja.
Kann man auch
wenn beide auslassen. Stattfinden, ja. Dann fahrt man das zweite Abfahrtstraining, dann Super-G Donnerstag, Freitag Abfahrt, Samstag Abfahrt, Sonntag ist dann Slalom,
ja.
Montag frei, Dienstag ja. frei, Mittwoch geht es aber schon in Kitzbühel mit dem ersten Abfahrtstraining wahrscheinlich wieder los.
Wird so geplant sein, Mittwoch, Donnerstag oder Dienstag?
Mittwoch, Donnerstag, einen frei. Der beiden Abfahrtstraining und Freitag wieder Abfahrt, Samstag wieder Abfahrt. Und Sonntag Slalom, Montag frei, Dienstag Schladming. Wenn das vor 10, 15, 20 Jahren, wo noch immer viel, da hat es noch einige Läufer gegeben, so wie Lasse Kues oder eben Amod, die alle Disziplinen gefahren sind, wenn das einer mal macht, dann fährt er wahrscheinlich nicht mehr zu Olympia.
Hm. Kann dir passieren.
Das ist vorbei. Das ist ein Programm, das ist heftig. Für uns Zuseher super, weil wir haben fast jeden Tag Action. Tag Action. Aber aus Läufersicht ist es schon so, die müssen dann taktieren, die müssen haushalten. Regeneration ist da alles. Abschalten, auch mentale Regeneration, sich nicht verwirren lassen. Und zurückführend zu dem Thema, jetzt kommt die Schweizer Tournee mit Adelboden und Wengen. Kitzbühel ist auch so ein Highlight, wo sag ich mal, wenn ja Publikum zugelassen wäre, wo viele Schweizer kommen und so weiter. Und jetzt werden wir schauen, wie der Herr Odermatt sich da über dieses Heim, das kostet immer am meisten Energie. Ja, viele sagen zu Hause, das muss ja super sein, so viele Fans und die Medien und da wirst du hochgelobt. Ja, aber das weiß ich aus Erfahrung, das kostet am meisten Energie überhaupt. Mhm. Und da werden wir schauen, wie er über diese Rennen drüber kommt und wie er vor allem danach dann kommt er dann irgendwann einmal auch irgend so was Komisches wie Olympia,
genau.
Wie er dann, ob er das halten kann bis März, bis zum Weltcup-Finale. Mhm. Da bin ich gespannt.
Ja, das ist das große Problem, ne? Also mit Olympia ja. Und dann hast du ja noch, was ja auch noch mit in den Köpfen von den Läufern und auch von den Betreuern oder was auch Wolfi Meier gesagt hat, ja, was ja immer noch mitspielt, der deutsche Alpindirektor, dass es ja auch darum geht im Endeffekt, du hast jetzt dann diesen Druck bei Olympia, also erstmal den Druck Heimrennen, dann hast du den Druck Klassiker, Kitzbühel, dann hast ja. du den Druck Anreise Peking, wo du nicht weißt, was du dich anlässt, du hast den nächsten Druck, dass man sagt im Endeffekt, das sind neue Strecken, kennt keiner, völliges Neuland, ja. So, und ja. dann hast du jeden Tag den Druck und die Angst, dass du irgendwie einen positiven Corona-Test hast da drüben, ja.
ja
und dass auch. Du in irgendein Quarantänehotel musst. Also, das ist ja. schon, also da musst du schon gut beieinander sein, mental. Und da kann ich mir fast ja. nicht vorstellen, dass es außer dir irgendjemanden anderen gibt, der das einfach so wegsteckt, ne?
Naja, es ist, danke vielmals, Bernd, aber dafür sind wir Menschen da, wir müssen Herausforderungen annehmen. Und nicht zu vergessen, du hast jetzt von wahnsinnig vielen Drücken geredet.
Ja.
Wo der wichtigste Druck ist aber der am Ski.
Ja.
Der wäre eigentlich der wichtige. Immer den richtigen Druck. Vielleicht ist der Odermatt jemand, der den ganzen Druck nimmt. Her damit, je mehr, desto besser. Weil ich kann es, ich leite den Druck runter auf die Skikanten. Und ja, da brauche ich ihn.
Ja.
Nur so kann ich mir erklären, dass der physikalische Gesetze außer Kraft setzt. Hm.
Verrückt. Das ist verrückt, ne?
Ja.
Aber es ist schon so. Also das ist schon ein ganz schönes Paket, was da aufgeladen wird jetzt. Finde ja, ich ja, jetzt ja. mal zumindest. Ne?
Du, kurz, was wir schon noch besprechen müssen, ist, leider Gottes, das hätte ich eh schon früher angefangen, nicht so sehr erfolgreich. Das Thema, auch die Frauen sind ja gefahren, das darf man nicht vergessen. Gell?
Ja.
Die leider aus österreichischer Sicht jetzt erfolgsmäßig ja und auch Corona-mäßig und so ein bisschen da Probleme haben, die Form zu finden. Möchte vielleicht da an die Kathi Linsberger ein bisschen drauf eingehen, die ja eine Corona-Pause, genauso wie die Michaela Schifrin, eine Corona-Pause machen muss. Und ich glaube, man sieht, dass eine Corona-Pause im Winter, egal wie Quarantäne hin und Freitesten her, wie das geregelt ist, wie stark das doch die Läufer dann beeinflusst. Nämlich gar nicht so sehr körperlich und medizinisch und immunsystemtechnisch, sondern einfach rhythmisch.
Hm.
Ja? Dass man keinen normalen Rennrhythmus hat, wo man sich zum Highlight des Winters über Jänner, Februar hin sozusagen immer mehr in einen Rennrhythmus hineinfährt, Training zwar schon macht, aber Rennen für Rennen sozusagen immer mehr in diesen Rennrhythmus hineinkommt. Es gibt ja diesen berühmten Rennrhythmus, wo man sagt, man braucht Rennen. Marco Schwarz möchte jetzt Europacup-Rennen fahren, weil er auch Rennen braucht, um mehr diesen Kick zu haben und es auf den Punkt hinzubringen. Und da merkt man schon, auch bei den absoluten Top-Spitzenathleten, dass das eine Rolle spielt. und dass das dich wahnsinnig aus dem Konzept hauen kann. Ja?
Dara Gurbarami, genau das Gleiche, ne? Also hatten wir auch den
genau Fall. Das Gleiche, aber es ist mit, auch bei der, die alle die sozusagen eine kurze Pause hatten, mussten kurzwegs mit turbulenten Ausschlägen nach unten in ungewohntem Ausmaß, dass sie einmal bei einem Rennen nicht qualifiziert sind, dass sie bei einem Rennen irgendwann mal 20. sind, 25. Das ist alles ein Wahnsinn.
Ausscheiden, ne? Schiffrin, also hat man ja...
Ewig
nicht mehr gesehen. Wusste man gar nicht, dass der überhaupt passiert. Ne?
Also, genau so ist es. Genau ja, so ist es. Also es und eine Dame ist halt im Slalom wie eine Maschine. Die ja. Petra Vlhová, die ja. gibt halt keinen Millimeter her. Keinen Millimeter. Die hätte doch jetzt der Wendy Holdener ihren ersten Sieg gönnen können.
Ja.
Ich hätte es gemacht.
Du hättest es gemacht, oder?
Ja. Oder nicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Schwierig. Nein, ist echt schwierig. Aber es tut mir um die Wendy Holdener so leid, da muss man sich vorstellen. Die ist jetzt das 29. Mal am Podest, glaube ich. Das habe sogar ich die Statistik gelesen. 29 Mal am Podest, aber nie gewonnen.
Das ist irre.
Also
das
gibt's ja nicht. Ja, das gibt's ja nicht.
Das ist echt bitter. Ja, und, jetzt,
und trotzdem
jetzt
lacht sie noch immer.
Ja.
Auch eine frohe Natur, schau.
Ja, das ist super. Also die ist immer gut drauf. Und das, ich hab jetzt auch gedacht, wo ich das gesehen habe, Mensch, jetzt schafft sie es. Jetzt schafft sie es wirklich. Ne? Und jetzt bringt sie das mal ins Ziel. Und dann denkst du dir, das gibt's ja nicht. Das ist so ein bisschen wie...
Also. Aber trotzdem gut, man darf das deswegen auch
nicht
schlecht
reden. Nein, das darfst du ja nicht sagen, dass man...
Also man darf alles nicht schlecht reden. Nicht schlecht reden, das ist toll, eine tolle Skifahrerin, eine tolle Leistung. Hat heuer ganz schwer angefangen mit einem Handbruch. Ist am Anfang noch mit so einem komischen Gipsverband, Tape und gefahren, weil sie den Steck nicht halten noch können. Und schau, jetzt fährt sie schon wieder rechtzeitig vor Olympia hin, in eine Form, kommt sie in eine Form und ja, bin gespannt. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zu Olympia. Das wird sehr spannend werden, weil Pistenbeschaffenheit, Schneebeschaffenheit, Hangneigung, niemand weiß, was ihn erwartet. Die Skifirmen werden wahrscheinlich alles Mögliche an Material, was sie noch irgendwie in einen Container oder irgendwo hinbekommen, mitnehmen, weil sie dort alles von null an abstimmen müssen. Und es wird sicherlich den einen oder anderen wahnsinnig erwischen, dass er, egal an welchen Schrauben er dreht und was er macht, dort überraschenderweise überhaupt nicht ins Fahren kommt. Und andere wiederum... egal, was sie auch machen würden, plötzlich brutal schnell sind.
Kann sein, das ist ein bisschen Lotterie, ne?
Das ist wieder so dieses klassische Olympia-Irgendwo-Fahren, wo alles passieren kann.
Glaubst du,
also dass Bernd, es... Also ich weiß ja nicht, ob du dort sein wirst und so weiter, aber ich würde mal ein paar Ski mehr einpacken.
Ja, ich bin noch geplant und ich hoffe, dass es auch klappt alles. Gibt auch eine Flugzeit schon, aber heutzutage ist ja nicht sicher. Ja, muss ein bisschen.
Nimm zur Sicherheit ein paar Ski mit. Wenn die dort draufkommen, dass dein Ski rennt und das sind deine Bedingungen... dann müssen sie die einsetzen. Das hilft nichts.
Ich würde ihn hergeben.
Den Platz oder den Ski?
Den Ski.
Aber wenn
nur
er geht.
Für ein Rennen. Nur für
ja, aber das nutzt ja nichts. Es muss ja jemand fahren können mit dem Ski.
Wenn jemand den Ski gerne hätte und der hat damit ein gutes Gefühl. Ja. Wenn er mich sieht morgens bei der Besichtigung und wird sagen, boah, der kommt ja mit dem Ski. Also auf diesem Schnee. So Granate zurecht. Ja. Und der sieht eigentlich nicht aus wie ein Profi-Skifahrer, sondern eher wie ein, sagen wir
mal,
Profi-Elefant.
Ja. Da muss was dran sein.
Dann muss es am Ski liegen, weil der Fahrer kann es nicht sein. Ich will diesen Ski. Dann würde ich sagen, pass auf, das ist also eine Frage, das ist eine Frage nicht des Geldes, aber der Absprache, ja. Und dann würde ich den Ski zur Verfügung stellen. Also da wäre ich.
Na gut, dann haben wir das auch geklärt. Bitte alle Weltcup-Fahrer, die jetzt den Podcast hören, schreibt an schoenisgeskichten@gmail.com, wenn ihr den Ski von Bernd, letztlich ist es dann First Come, First Surf Prinzip.
First Come, First Surf.
Ja. Da gibt es nichts, damit nicht, dass eine Streiterei rauskommt. Der Erste, der sich meldet, der kriegt den aus.
Ja, finde ich auch. Also da kann man sagen, bitte nicht an die Experten nach Niederbayern, ja, die haben genug Ski, aber
die haben genug.
Es gibt ja auch im Weltcup arme Menschen, die einfach nicht über das richtige Material verfügen, weil sie einfach da unsicher sind, ja, und wenn die glauben, dass mein Ski sie vielleicht besser machen könnte, ja, dann meldet euch.
Ja. Gern. Das werden sie tun. Bernd, in diesem Sinne, wir müssen auch ein bisschen Kräfte sparen, weil wir haben vieles zu beobachten, zu analysieren, zu schauen. Meine Mama sagt immer, ich muss schlafen gehen, früh genug.
Ja, wir müssen uns vorbereiten,
dann schlafen wir. Und ja, vor allem, ich muss ausgeruht sein bis zu eigentlich unserem Saisonhighlight.
So ist es.
Ja. Das Night Race in Schladming, Bernd.
Ja. Es wird mega.
Das wird mega. Wir sind wieder beide vor Ort. Wir dürfen beide unseren Senf übers Mikrofon und über die Fernsehbildschirme rausgeben. Ich freue mich schon so sehr. Das ist für mich ein persönliches Highlight.
Ja, für mich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und wie bereitest du dich darauf vor? Vielleicht nochmal ganz kurz, das werden wir auch nochmal in der nächsten Woche nochmal ansprechen dann oder in der nächsten Folge. Wie bereitest du dich jetzt persönlich vor auf das Wiedersehen mit mir, auf die Läufer, auf die Piste? Was ist, steht für dich an oberster Stelle?
Also erstens einmal viel beobachten, viel mitnehmen in der Beobachtung, bei jedem Rennen genau schauen, das ist einmal ganz wichtig. Das mache ich ja nicht nur wegen dem Night Race, das mache ich sowieso, weil ich noch immer ein begeisterter Skifanat bin und noch immer gern meine Kollegen beobachte. Ich schaue gern hinter die Kulissen. Ich glaube, dass ich auch, das wird man mal nicht abreden können, dass ich ein bisschen einen Blick habe, dass ich die Dinge anders deuten kann. Ich kann Ergebnisse anders deuten, ich kann Interviews vielleicht ein bisschen anders deuten, ich kann Zusammenhänge vielleicht anders erkennen, weil ich doch viele Jahre im Weltcup gefahren bin. Das macht mir riesen Spaß, da ein bisschen wie ein Columbo das Ganze zu analysieren, das mache ich gern. Ich kann dann ja dieses Wissen dann wunderbar neben dir anbringen, weil da muss ja gerüstet sein, gewappnet sein, weil du bist ja mit allen Wassern gewaschen, du weißt einfach alles. Sonst stehe ich da wie ein Nockerbarzel. Das heißt, das ist für mich wichtig, mental sich vorzubereiten, früh schlafen gehen, damit ich dann am Tag X topfit bin.
Damit du auf dem Punkt da bist, oder?
Ja, muss dann da sein. Ja. Zack.
Ich glaube, weißt du was, vielleicht überlegen wir uns das nochmal, wäre auch noch eine Möglichkeit, vielleicht hat auch der eine oder andere einen Tipp dazu, vielleicht sollten wir nochmal in so ein Kurztrainingslager gehen vorher, machen ja viele. Ja. Oder dass man sich doch individuell gegen noch ein bisschen was ausdenkt, dass man sagt, pass auf, wir müssen uns individuell noch besser vorbereiten, müssen noch besser werden, noch frecher, noch frischer werden. Ja. Und das wäre auch nochmal eine Überlegung, vielleicht hat einer noch eine Idee und schreibt uns noch, was wir noch besser machen können, ob wir noch körperlich noch präsenter sein müssen, ob wir noch was abnehmen müssen oder Haare schneiden,
Bart wachsen, ob wir was zerstören müssen eventuell oder was auch immer. Wie weit können wir gehen? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? So, bitte, sag
uns. Wo ist die rote Linie?
Apropos rote Linie, Bernd. Ja. Das ist eine gute Überleitung. Bei mir geht, glaube ich, die Batterie gleich aus. Sie aufpassen. Ja.
Okay, das ist ja verrückt.
Also, ich wünsche euch allen alles Gute. Schaut weiterhin. Druckt allen euren Fans, egal welcher Nationalität, wir sind da komplett offen, international. Druckt ihnen die Daumen, ja. Wir hören uns in Kürze wieder. Tschüss und ciao.
Und bis bald und downloaden, weitersagen und überall Tipps geben, wo man das hören kann. Spotify, Apple Podcast, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Gell? Alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.